Nach 5 Jahren Survivor Queen Podcast ist die heutige Podcast-Folge schon so lange überfällig. Wir haben all die Jahre unglaublich viele Fragen von euch bekommen rund um das Thema Rechtliches. Ja, also welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich, wie funktioniert eine Anzeige, wie ist das eigentlich genau juristisch, was ist der Unterschied zwischen Missbrauch, Vergewaltigung, Nötigung etc. pp. Und genau darüber sprechen wir heute mit Feline Kunz vom Verein Feminist Law Clinic. Es ist eine kostenlose feministische Rechtsberatung. Das ist was komplett Neues, das gab es bisher in Deutschland so nicht. Und ich freue mich riesig, dass wir in dieser Folge sowohl den Verein und seine Arbeit vorstellen, als auch uns anschauen, ja, welche Begriffe gibt es eigentlich und was gibt es alles Wichtiges zu wissen rund um das Thema juristisches, Anzeige, rechtliches etc. Du merkst, ich bin hyped. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude, ganz viele Aha-Momente beim Hören der Folge. Vielleicht brauchst du einen Stift und einen Zettel. Vielleicht hörst du es auch noch ein zweites oder ein drittes Mal an. Viel Freude, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin und Host von diesem Podcast, zumindest heute hier. Manchmal sind wir auch ein paar mehr hier hinterm Mikro. Dafür habe ich aber heute einen Gast für euch hier im Podcast, Feline Kunz von Feminist Law Clinic, so. Ist ein Verein, der sich, ja, ich glaube, ich erzähle gar nicht so viel darüber, das macht Feline gleich, die kann das viel besser als ich, aber Spoiler vorweg, ihr habt ganz, ganz oft gefragt, ob wir nicht mal eine Folge zu rechtlichen Themen machen können und genau das haben wir jetzt heute hier mit Feline und ich freue mich riesig. Feline, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich total.
Voll gerne.
Genau. Das ist ja schon ein bisschen gesagt. Ich bin von der Feminist Law Clinic. und also wir sind ein Verein, ein eingetragener mittlerweile auch, ein gemeinnütziger Verein mittlerweile auch. Das waren so die letzten Steps. Uns gibt es auch noch gar nicht lange. Also erst so ein Jahr, glaube ich, gibt es uns erst.
Voll krass, ey.
Ja, ich bin auch immer total erstaunt, wie viel schon passiert ist. Aber genau, also eigentlich versuchen wir oder machen wir Rechtsberatung, die kostenlos ist und möglichst niederschwellig. Und grundsätzlich richten wir uns an alle Menschen, aber die Themen, zu denen wir beraten, betreffen hauptsächlich Flinter und queere Personen. Also wir beraten zum Selbstbestimmungsgesetz, also wenn man seinen Namen angleichen möchte aufgrund von geschlechtsangleichenden Operationen oder was auch immer, also je nachdem, wie man sein Geschlecht eintragen möchte, da beraten wir viel. Wir machen aber auch zum Beispiel Kindesunterhalt oder generell Unterhalt nach einer Trennung, was man da so für Ansprüche hat. Und wir beraten eben auch zu sexualisierter Gewalt. Und da machen wir aber viel auch organisatorische Beratung, also gerade so, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber also ich bin immer total überfordert, was es bei Jura alles gibt. Also ich meine, ich studiere selber Jura, ich sollte es wissen, aber also ich finde, es ist so unübersichtlich. Wir haben Fragen, kostet eine Anzeige Geld zum Beispiel? Also ich glaube, es ist einfach sehr viel Unwissenheit durch dieses verwirrende Strafrecht. Und deswegen helfen wir da auch viel organisatorisch an. Okay, was ist eigentlich so der Weg von so einem Strafprozessrecht? Was passiert, wenn mir irgendwas passiert ist? wie gehe ich damit um, was sind so die nächsten Schritte und arbeiten ganz eng mit Anwältinnen zusammen.
Voll cool. Ja,
Ja,
also
erst mal soweit.
ich finde es erstmal super, super cool und spannend, auch einfach zu sehen, wie euer Verein einfach so unglaublich schnell gewachsen ist, ne? Also was da auch an Bedarf da ist und was ihr aber auch an Man und Women Power hinten dran habt, da mal eben in einem Jahr so einen Verein hochzuziehen mit mehreren lokalen Niederlassungen in Deutschland, ne?
Ja, es ist total absurd. Also unsere drei Vorstandsmitglieder, ich weiß nicht genau, wie man das richtig sagt, aber sind drei wirklich unfassbar tolle Frauen, die die Idee bei sich im WG-Küchentisch hatten. Also die
Krass.
haben halt selber mitbekommen, sie werden total oft sexualisiert, Freundinnen haben schlimme Übergriffe erlebt und kommen dann zu denen als Jurastudierenden. Und fragen, hey, was kann ich denn eigentlich machen? Was passiert? Und dann ist denen aufgefallen, naja, okay, also wir wissen es gar nicht, weil das im Jura kein Teil in der Ausbildung ist. Und sie konnten nicht antworten. Und da haben sie dann einen riesengroßen Bedarf gesehen, zu handeln. Und diesen Bedarf haben dann sehr viele Menschen auch gesehen. Und jetzt sind wir wirklich riesengroß gewachsen. Ich glaube, wir hatten für die letzte Ausbildung über 1000 Anmeldungen. Jetzt haben wir wieder
Wow.
einen neuen Ausbildungsgang. Da sind jetzt schon 300 Leute angemeldet. Also ich finde es total krass.
Total. Und genau, ihr fahrt ja auch dieses Doppelmodell, ne? Das eine ist quasi die Beratung, ich sag mal bei EndkundInnen, jetzt mal ganz platt gesagt, ne, dass ihr im Prinzip die Menschen beratet mit all ihren Fragen und Problemen, die irgendwie, ne, rund um Selbstbestimmung, Gewalt, etc. zu tun haben, ne, einfach feministische Themen. Aber auf der anderen Seite habt ihr ja im Prinzip auch den Bildungsauftrag, den ich total cool finde, dass ihr eben an die MultiplikatorInnen rangeht, ne? Also an die Unis, an die JuristInnen, da quasi Weiterbildung. Und ich meine, ich hatte sogar gelesen, dass ihr jetzt auch an der ersten Uni tatsächlich ein Modul geben dürft, ne? Oder da irgendwie eine. Und das finde ich so wichtig, also dass ihr quasi als Verein mit ins Bildungssystem reingreift und die MultiplikatorInnen im Optimalfall so früh wie möglich erreicht mit feministischen Rechtsthemen.
Ja, das war uns auch total wichtig, weil, also, wer, wenn nicht angehende Juristinnen, sollten dafür geschult sein, wie man mit Betroffenen umgeht, gerade bei sexualisierter Gewalt, was ja wirklich einfach ein Riesenthema ist. Ich meine, also, ich denke, die meisten von den Zuhörerinnen hier werden wahrscheinlich die Zahlen kennen, die immer wieder so erschreckend sind. Von der PKS, wie viele Betroffene es im Jahr gibt. Also ich bin jedes Mal total schockiert aufs Neue. Und unser Anspruch war dann auch ein bisschen zu sagen, hey, okay, nicht alle Personen können jetzt, also die Vorlesung, die wir machen, ist jeden Freitag und da kann theoretisch jede Person vor Ort teilnehmen und man kann sich anmelden, dass man auch online zum Beispiel teilnehmen kann. Und uns ist durchaus bewusst, dass jetzt die Leute nicht jedes Mal alle dahin kommen werden. Aber wir wollen auch ganz bewusst offen sagen, okay, alle, für die das wichtig ist, alle, die sich interessieren, sollen ihre Rechte kennen und sollen deswegen auch vorbeikommen können und sich das anhören können. Und am Ende beraten tun nur die, die wirklich alles gehört haben, die dann auch einen Test gemacht haben und so weiter. Aber ja, ich finde es super wichtig, dass einfach alle Menschen ihre Rechte kennen, gerade wenn so Sachen täglich passieren.
Ja, voll. Magst du uns noch ein bisschen erzählen, wie läuft denn so eine Beratung bei euch ab, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, und jetzt gehen wir mal ganz spezifisch auf die Menschen ein, die uns zuhören, ne? Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und überlegen, wie ist denn das eigentlich, ne? Und vielleicht noch ganz, ich sag mal, ganz blank sind, wenn ich auch zurück überlege an meine eigene Geschichte. Ich habe mich kaum getraut zu googeln, Vergewaltigung Anzeige. So, also allein das habe ich mich nicht getraut zu googeln, weil ich so Schiss hatte vor dem, was da kommt. Und ich Sorge hatte, dass es verjährt ist. Ich Sorge hatte, dass es noch nicht verjährt ist. Ich überhaupt nicht wusste, wo kriege ich einen Anwalt her? Muss ich den bezahlen? Muss ich schon die erste Stunde bezahlen? Ich habe noch studiert, ich hatte gar keine Kohle. Na, also so ein Mensch, der, ich sag mal, ganz am Anfang steht und überhaupt sich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich mit dem, was mir passiert ist? Wie könnt ihr da helfen und wie läuft der Mensch bei euch durch den Prozess?
Genau, also das ist so ein bisschen zweigliedrig, würde ich sagen. Also wir haben einmal in mehreren Städten jetzt Ortsgruppen, die offene Sprechstunden anbieten. Das ist zum Beispiel in Köln, in München und ich meine jetzt in Göttingen auch schon der Fall. Und wir hoffen, dass das immer mehr wird, also dass immer mehr Ortsgruppen offene Sprechstunden anbieten. Dann kann man da einfach hingehen, ohne Anmeldung vorher. Wir wollten es möglichst für alle offen machen. Das heißt, man kann einfach vorbeikommen. Und dann darf man leider noch nicht, weil also das Problem ist ja immer diese Erstaussage bei sexualisierter Gewalt, darf man jetzt noch nicht so viel über den eigenen Fall erzählen. Aber man kann diese allgemeinen Fragen, die du gerade angesprochen hast, kann man da schon fast alle stellen. Und wir versuchen dann direkt, wenn man in diese offene Sprechstunde kommt, möglichst viele der Fragen zu klären. Und also wir sind auch nur Menschen, wir haben vielleicht nicht auf alles eine Antwort, aber wir verteilen den Fall dann, beziehungsweise die Leute aus der offenen Sprechstunde können den auch annehmen. Ich würde sagen, das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass man sich auch bei uns per Mail melden kann. Das ist dann beratung@feministlawclinic.de, ist die Mailadresse. Da kann man hinschreiben. Da kann man so ein, zwei Sätze schreiben, worum es geht. Auch da muss man jetzt nicht seine komplette Geschichte hinschreiben. Das ist gar nicht so gut, wenn man das macht. Und dann freuen wir uns immer total, wenn man dazu schreibt, ob man irgendwelche Präferenzen hat. Also ganz viele gerade Betroffene von sexualisierter Gewalt wollen zum Beispiel nicht, dass männliche Berater dabei sind. Das kann man einfach dazu schreiben, dann wird kein Mann dabei sein. Man kann auch hinschreiben, ich möchte nur online beraten werden. Und ohne Video oder sowas. Also man ist total offen und uns ist wichtig, dass die Betroffenen sich den Raum gestalten können, wie sie ihn möchten. Weil im Endeffekt wollen wir ja unterstützen und das tun wir nur, wenn es möglichst so ist, dass die Betroffenen sich wohlfühlen. Und dann wird dieser Fall verteilt in unserem System, sage ich mal. Also da können sich dann die Beraterinnen, es klingt so total blöd, aber die bewerben sich quasi auf diesen Fall und können sagen, okay, dazu möchte ich beraten. Und dann sind das immer mindestens zwei Menschen. Also man ist auch nie alleine bei der Beratung. Dann trifft man sich einmal mit der Person oder telefoniert, je nachdem, was einem lieber ist, was so die Präferenzen sind. Und dann müssen die Leute, die den Fall übernommen haben, also diese zwei RechtsberaterInnen, die müssen dann in eine Supervision bei uns gehen. Und diese Supervision ist so aufgebaut, dass eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt, der oder die seit Jahren in diesem Bereich arbeiten und wirklich viel Wissen haben und nochmal viel mehr aus der Praxis wissen und genau Fachanwälte auf jeden Fall sind, die müssen uns dann nochmal beraten. Da wird dann der Fall anonym natürlich erzählt, was passiert, wie kann ich da helfen. Und dann geben die uns Tipps, falls wir irgendwas übersehen haben, sagen die uns, hey, achtet da nochmal drauf, fragt da vielleicht nochmal nach oder vielleicht haben wir auch schon alles gewusst. Dann ist das natürlich auch gut und dann kriegen wir das aber nochmal wieder gespiegelt. So. Und diese Supervision können wir so oft machen, wie wir wollen. Also wir können diesen Fall super lange begleiten und dann immer wieder in die Supervision gehen und mit dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin sprechen. Oder wir müssen das nur einmal machen, weil dann hat sich das schon erledigt. Aber genau, also man hat immer zwei RechtsberaterInnen und Rechtsanwältin im Hintergrund.
Wow. Und die zwei RechtsberaterInnen?
Ich fand das immer ein bisschen schwierig darzustellen.
Ja, nee, voll fein. Und die beiden RechtsberaterInnen, wie ist das? Was ist deren Hintergrund? Also sind die schon VolljuristInnen oder wie läuft das bei euch?
Nee, genau, das ist ganz wichtig. Die sind keine VolljuristInnen. Die haben die Ausbildung bei uns gemacht. Die dauert eben ein halbes Jahr und ist danach mit einem Test zum Abschließen. Aber wir sind eben keine AnwältInnen. Und das ist auch super wichtig zu beachten, weil wir können nicht vor Gericht irgendwelche Vertretungen machen. Und auch bei irgendwelchen Eilsachen, wenn eine Frist läuft oder so, dann können wir das auch nicht übernehmen, weil wir sind eben ehrenamtlich Also alle arbeiten bei uns ehrenamtlich.
Wow.
Und wir sind eben noch keine Vorjuristin und dürfen nicht vor Gericht vertreten. Deswegen sind wir gerade bei sexualisierter Gewalt auch mehr organisatorisch dabei, eine unterstützende Person, und können aber juristisch mitdenken und so ein bisschen von dem Mental Load abnehmen.
Cool. Also so ein bisschen, ich sag mal, sogar noch weiter vorgeschaltet als eine psychosoziale Prozessbegleitung, ne? Also wirklich von Anfang an einfach schon mal, guck mal, so geht's lang. Und du hattest ja auch erzählt, dass ihr auch teilweise, wenn es euer Netzwerk hergibt, auch unterstützt, dann einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin dann vor Ort zu finden, ne? Also, dass ihr da genau weitergeht als ja nur zu beraten, so und so ist der Prozess.
Genau, das ist, würde ich sagen, so ganz großer Teil der Aufgabe. Also wir sind total viel am Austausch mit Rechtsanwälten. Wir versuchen da unser Netzwerk auch immer größer zu machen. Weil, was ich auch schon viel gehört habe, gerade für queere Menschen, ist es auch nicht so einfach, dann bei einem Vorjuristen, einer Vorjuristin, die vielleicht, keine Ahnung, recht alt ist und man weiß nicht so genau. Jura ist ja immer ein bisschen konservativer, finde ich, von den Einstellungen her. Dass man da dann auch weiß, man ist sicher aufgehoben und man muss nicht irgendwie noch erklären, hey, ich benutze nicht die Pronomen sie, ihr, sondern ich möchte mit they, them angesprochen werden oder so. Und man muss sich da nicht so viel erklären, einfach weil wir mit den Rechtsanwältinnen schon mal gesprochen haben, wir kennen die ein bisschen, wir vermitteln nur an Leute weiter, wo wir sagen, okay, die teilen unsere Werte. Und Betroffene müssen sich da nicht tausendmal erklären, rechtfertigen oder was auch immer. Und es kommt nicht noch mehr dazu, wenn die Person vielleicht nicht cis-hetero ist, dass da dann noch mehr einfach Erklärungsbedarf dann irgendwie da ist, sondern dass das eben, ja, die Leute sich auskennen und ein bisschen sensibler sind.
Voll cool. Also, ja, ich feiere euer Projekt sehr.
Dankeschön. Ja, genau. Und das wollte ich gerade noch sagen, mit der
Ja.
Prozessbegleitung. Sowas, da unterstützen wir zum Beispiel auch, dass man da Anträge stellen kann, wie man überhaupt dahin kommt, wie man die gestellt bekommt. Also so versuchen wir auch, da einem die Wege zu zeigen, dass man sowas überhaupt in Anspruch nehmen kann. Das wissen ja auch viele gar nicht.
Voll. Totaler Geheimtipp. Also gefühlt wissen das die meisten einfach nicht.
Ja, richtig
Aha.
schade.
Voll.
Ja.
Und du hast es vorhin schon gesagt, trotzdem einfach nochmal für diejenigen, die gerade zuhören und vielleicht ein bisschen skeptisch sind, das ist wirklich komplett kostenlos. Also die komplette Beratung und es gibt auch kein, ich sag mal, Maximum, wir beraten euch mindestens 3 Stunden und ab danach gibt es eine Rechnung, sondern man kann einfach kommen.
Ja, und man kann auch anonym kommen, also mit einem Alias kann man auch kommen. Man muss nicht mit seinem Klarnamen da sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ja, wir versuchen wirklich so eine Lücke zu schließen zwischen Prozesskostenhilfe, die man beantragen kann, oder einen Beratungsschein, dass man zu einer Rechtsanwältin gehen kann oder so, sondern wir versuchen schon von vornherein da zu sein und zu sagen, hey, wir sind da, ihr könnt einfach kostenlos zu uns kommen. Es fällt gar nichts an Kosten. Und genau, ja.
Wow. Und darf ich fragen, wie werdet ihr finanziert? Wie finanziert ihr euch?
Wir haben eine ganz tolle AG, die heißt Finanzen.
Oh, kreativer Name.
Und diese Arbeitsgruppe schreibt jede Woche ganz viele Förderanträge. Und dann
Perfekt.
versuchen wir, so viel Geld zu bekommen. Wir haben ja jetzt auch zum Beispiel, ich glaube, das war so der größte Preis, den wir jetzt gewonnen haben, dieser Jugendkarlspreis. Da haben wir, glaube ich, den dritten Platz auf europäischer Ebene gemacht, haben da dann Geld bekommen, was wir frei ausgeben können. Wir haben an der Uni Köln letztens auch irgendeinen Preis gewonnen gehabt und können da jetzt auch nochmal Gelder für die Ausbildung benutzen. Und ansonsten müssen Menschen, die bei uns Mitglied sind, also was heißt müssen, aber um bei uns organisatorisch dabei zu sein oder auch als Rechtsberaterin dabei zu sein, muss man Mitglied sein. Und Mitglieder sollen 5 € mindestens pro Jahr, also nicht pro Monat, sondern pro Jahr zahlen. Aber uns ist natürlich sehr bewusst auch, dass nicht jede Person sich einfach so leisten kann, gerade wenn man studiert. Und man kann dann auch ohne Grund einfach sagen, hey, ich kann mir das gerade nicht leisten, kreuzt das beim Antrag an. Da muss man auch kein Geld zahlen. Und wir wollen da auch gar keinen Nachweis oder sowas, weil da wird man dann schon wieder irgendwie sowas ausgesetzt. Jetzt muss man nachweisen, dass man nicht genug Geld dafür hat. Das finde ich total kacke.
Ja.
Deswegen haben wir gesagt, nee, man kann das einfach ankreuzen. Und wir versuchen das so ein bisschen solidarisch zu machen. Und die Leute, die sich 15 Euro im Jahr leisten können, die können ankreuzen, sie überweisen 15 Euro im Jahr. Und
Ja.
so versuchen wir dann durch die Mitgliederbeiträge auch noch ein bisschen Finanzierung zu haben.
Sehr, sehr cool. Philine, danke dir für den Einblick in eure Arbeit und eure Vereinsstruktur. Also ich bin ganz, ganz gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergehen wird. Also was ihr in einem Jahr Vereinsgründung aufgebaut habt. Also genau, ich habe euch irgendwie gefunden, da war euer Insta-Account noch ganz klein. Da gab es irgendwie knappe 100 oder ein bisschen mehr FollowerInnen. Und dann dachte ich nur, okay, das steigt. Also ne, jedes Mal, wenn ich euch neu ausgespielt habe, dachte ich, boah, das sieht ja immer professioneller aus. Oh, das wird ja immer mehr. Und irgendwann war so, okay, also jetzt muss ich euch mal anschreiben. Was macht ihr denn bitte für coole Arbeit? Müssen wir mal hier vorstellen im Podcast und bei uns auf der Webseite, dass einfach mal noch mehr Menschen davon erfahren, was für ein krasses Angebot ihr da habt.
Ja, danke schön. Ich freue mich voll.
Voll gerne. Okay, sollen wir mal rüberhüpfen in die Fragen?
Ja, lass uns das tun.
Cool. Genau, einfach für euch, die ihr uns gerade zuhört. Wir kriegen ja ganz, ganz viele Fragen von euch immer wieder zugeschickt, ne? Über E-Mail, über Instagram, über unser Fragenformular für den Podcast. Und gerade bei den juristischen Fragen sind wir immer so ein bisschen schwer zu beantworten. Und selbst wenn, ne, also bei uns im Team, wir haben keine JuristInnen bei uns, ne? Wir sind TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen. Und genau deswegen war einfach der ganz, ganz große Wunsch da, okay, wir sammeln mal alle juristischen Fragen, die so kommen, die uns auch sehr häufig begegnen. Und Feline hat die schon im Vorhinein bekommen von uns. Und wir gehen die jetzt einfach mal durch, dass ihr vielleicht mal einen Rundumschlag bekommt. So, ich sag mal, Survivor Queen Rechts 101. Einmal so alles, was ihr vielleicht wissen müsst, wissen mögt, selber gefragt habt. Und genau, darüber hinaus Kontakt zur Feminist Law Clinic findet ihr dann sowohl hier in der Beschreibung in den Shownotes, na, da haben wir einfach die Webseite verlinkt, da könnt ihr einfach hinschreiben oder schauen, wo bei euch vor Ort dann vielleicht auch schon eine Stelle ist, wo ihr zur offenen Beratungsstunde hingehen könnt. Genau, so. Ich glaube, damit als Präambel würde ich sagen, legen wir los. Hast du eine Frage, die du für dich, wo du sagst, ach, da magst du mit starten, oder gehen wir einfach von oben nach unten durch? Wie ist es bei dir so, Feline?
Lass gerne von oben nach unten einfach durchgehen. Also ich versuche alles gut zu beantworten. ich glaube, zu jeder Frage hätte man noch super viel mehr erzählen können, da Strafrecht und Jura ändert sich ja auch immer mit der Zeit und gibt ganz viele Entscheidungen zu. Und es ist mir auf jeden Fall wichtig, am Anfang nicht zu sagen, dass es auch immer Einzelfallentscheidungen sind. Also
Voll.
es ist jetzt nicht, das ist der Weg, den du gehen musst oder so, sondern es ist wirklich, jeder Fall ist anders. Und das war mir auf jeden Fall wichtig, vorher noch zu betonen, dass nur wenn das bei einer Person so funktioniert hat, heißt das nicht automatisch, dass es bei einem selber dann auch so ist. Also es ist wirklich einerseits total blöd, weil man nie so 100% alles genauestens beantworten kann. Und andererseits ist es aber auch sehr gut, weil wir eben dadurch Einzelfälle gut und individuell behandeln können. Genau,
Ja,
das war mir noch wichtig zu sagen.
voll. Und ich glaube, da auch einfach für die Transparenz, weil Podcast-Folgen halten ja auch sehr lange und werden gerne lange wieder gehört. Wir zeichnen gerade im September 2025 auf, ne, dass ihr einfach gerade eine Marke habt, von wann die Aussagen sind, ne, wann Feline recherchiert hat, dass sich Dinge einfach ändern können, ne? Ich sag mal, mindestens jährlich, wenn nicht sogar häufiger, je nachdem, wie groß oder klein die Änderungen sind.
Ja, und also ich hoffe auf jeden Fall, dass es in Deutschland auch bald nochmal geändert
Das hoffen wir
wird.
sehr, ja.
Also vielleicht wird das ja positiv ausfallen die nächsten Jahre.
Ja. Und bevor wir jetzt in die Fragen starten, einmal noch kurz. Auch Survivor Queen ist gemeinnützig, auch Survivor Queen ist darauf angewiesen, zum Beispiel für den Fortlauf dieses Podcasts, dafür, dass wir aber auch andere Events, wie zum Beispiel unseren jährlichen Online-Kongress stattfinden lassen können, dass wir Spenden bekommen oder vielleicht sogar Spendenmitgliedschaften. Das heißt, wenn euch unsere Arbeit gefällt, wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns riesig, wenn ihr einmal auf unsere Webseite geht oder einfach auf den Link in den Shownotes klickt und uns eine Spende dalasst. Das kann eine Einmalspende sein, das geht über SEPA Lastschrift und auch PayPal. Oder ihr klickt sogar an, dass ihr regelmäßig spenden wollt. Das kann monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich sein. Alles, was euch irgendwie beliebt. Oder ganz oldschool, einfach per Überweisung einmal dann unsere IBAN. Die ist ganz unten auf unserer Webseite drauf, aber die packe ich euch auch hier nochmal unten in die Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, damit wie weiterhin, so wie auch die Feminist Law Clinic Dinge kostenlos anbieten können, dass wir so guten Content wie diesen Podcast nicht hinter Paywalls verstecken müssen. Denn Heilung darf kein Luxusgut sein. Denn Wissen über die eigenen Rechte, über das, was mir zusteht, genauso auch Traumawissen, Traumapsychologie. Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich davon wissen und ja, sich selbst helfen können oder ihnen eben geholfen wird. Und damit, Feline, würde ich sagen, lass uns doch mal schauen. Die allererste Frage, die uns tatsächlich immer wieder erreicht, ist, sag mal, es gibt so viele Begriffe. Was ist denn jetzt eigentlich juristisch der Unterschied zwischen sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch, sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch? Ne? Das sind ja alles irgendwie Worte, die rumschweben. Welche gibt es eigentlich juristisch wirklich? Ne? Also welche stehen eigentlich in Gesetzbüchern? Was ist mehr so Alltagssprache? Genau, da bin ich jetzt ganz neugierig, von dir mal zu hören, wie das denn so ist.
Also, ich finde die Frage total wichtig, weil es steht eigentlich alles davon im Gesetz. Ich habe aber häufig auch das Gefühl, was so juristisch darunter verstanden wird unter den einzelnen Begriffen, ist nicht das, was ich jetzt gesellschaftlich oder wenn ich darüber spreche, meine. Also, das ist so ein bisschen unterschiedlich, was in der Bevölkerung damit gesagt werden will und was es juristisch ist. Aber es steht jeder Begriff von denen, die du gerade genannt hast, im Strafgesetzbuch. Und ich habe das hier mal neben mir offen. Und du kannst sehr gerne sagen, wenn das zu juristisch wird. Ich kann das manchmal nicht so ganz einschätzen. Aber genau, also das im Strafgesetzbuch, der 13. Abschnitt, beschäftigt sich mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, steht da. Und es gibt den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, da zählen vor allem auch Kinder eben drunter. Dazu muss ich auch noch kurz sagen, dass wir Kinder und Jugendliche nicht beraten können, weil das eben nochmal eigene Paragraphen sind. Also wir beraten nur erwachsene Menschen, also was heißt erwachsene Menschen, aber Ü 18. Genau. Und auch sexueller Missbrauch von Kindern ist auch noch mein eigener Tatbestand. Der steht im Paragraph 176 StGB. Ich glaube, das wird jetzt den wenigsten was sagen, aber an sich ist das Strafrecht so ausgestaltet, dass jeder Mensch, was da drin steht, verstehen können sollte. Das ist zumindest der Anspruch, den wir haben, als Juristinnen. Und sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung und Vergewaltigung steht tatsächlich in einem Paragraphen alles drin. Das ist der 177. Und also, ich weiß nicht, ich finde, das ist der verwirrendste Paragraph, den es im Strafgesetzbuch gibt. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Ganz viele Gerichte finden das auch immer wieder total verwirrend. Man sieht, wenn man die Urteile liest, auch, okay. Das stimmt irgendwie alles nicht so ganz von der Systematik her auch. Ich kenne auch ganz viele RechtswissenschaftlerInnen an Universitäten, die sagen, er ist total schlecht ausgestaltet. Und woran es liegt, ist jetzt, keine Ahnung, weiß man nicht so genau. Aber Man kann das so ein bisschen aufteilen in der sexuelle Übergriff ist quasi das Niedrigste oder das am wenigsten Schlimmste, sage ich mal. Aber das klingt natürlich total blöd. Alles, was da passiert, ist total schlimm. Aber auch wie viel man dann bestraft werden kann, ist abhängig davon, was vorliegt. Und die Vergewaltigung ist so das schwerste Delikt. Die schwerste Straftat, die passieren kann. Und ist ein Regelbeispiel. Das wird jetzt den meisten nicht so viel sagen, aber die Vergewaltigung ist immer auch eine sexuelle Nötigung und ist quasi noch mehr. Und eben dieses noch mehr macht, dass sie noch schlimmer ist. Aber die Vergewaltigung muss, also die können RichterInnen annehmen, das ist in deren Ermessen liegt es, ob die sagen, ja, das ist jetzt, also die können sagen, das ist eine Vergewaltigung und wir bestrafen deswegen noch mehr, aber sie müssen das nicht machen. Wenn sie das nicht machen, müssen sie das zwar begründen, aber sie müssen es theoretisch nicht machen. Das ist so ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut verständlich war.
Eine Vergewaltigung ist immer auch eine sexuelle Nötigung. Also sexuelle Nötigung ist die Basis und die Vergewaltigung ist quasi, ich sag mal, die Schwere der Tat, dass das quasi, da sagt man ja auch immer in Tateinheit, ne, dass das quasi zusammen passiert ist, und der Richter, die Richterin kann aber entscheiden, ob quasi Vergewaltigung mit bestraft wird oder nicht oder ob es bei der sexuellen Nötigung bleibt. Ja?
Genau, sehr gut
Okay.
zusammengefasst, danke
Danke,
dir.
danke.
Genau, und dann hattest du ja auch noch die sexuelle Belästigung angesprochen. Die ist relativ neu eingeführt worden. Also die gibt es erst seit 2016, diesen Straftatbestand. Und der wurde so ein bisschen umgangssprachlich, sage ich jetzt mal, nach dieser Kölner Silvesternacht eingeführt, wo ja super viel passiert ist in ganz viele verschiedenen Richtungen, aber eben auch viel sexuelle Übergriffe in der Öffentlichkeit und vor allem viel dieses, ich sag mal, Grapschen in der Öffentlichkeit. Also man kriegt dann den Popo gefasst oder so. Und dafür braucht es einen neuen Tatbestand, weil das so noch nicht strafbar war vorher. Und jetzt gibt es eben diesen, allein das ist schon ein bisschen lustig, finde ich. Also das ist Paragraph 184i. Und eigentlich wird das ja immer fortlaufend gemacht. Und im Sexualstrafrecht sind wir jetzt schon bei, ich glaube, K mittlerweile angelangt, weil immer neue Sachen eingeführt werden. Aber dass sich das halt nicht alles dann immer weiter verschiebt, werden dann immer Untergruppen gemacht und immer mit einem kleinen Buchstaben dann hinten dran. Daran sieht man, finde ich, ein bisschen, dass dem Gesetzgeber oder der Gesetzgebung auch bewusst wird, dass noch nicht alles abgedeckt war, als dieses Strafrecht eingeführt wurde und es kommt immer mehr dazu. Genau, und die sexuelle Belästigung und auch genauso wie die Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen zum Beispiel, also dieses Upskirting, das wurde jetzt alles neu eingeführt und sind jetzt eigene Straftatbestände. Genau.
Okay. Und du hast vorhin gesagt, ihr beratet ja keine Kinder und Jugendliche. Geht es darum, dass wenn man in dem, also unter 18 bei euch ist, oder geht es um die Fälle, also wenn es quasi in der Kindheit und Jugend passiert ist, ich aber jetzt Ü18 bin?
Wenn es in der Kindheit und Jugend passiert ist, weil da sind dann andere Straftatbestände einschlägig. Also da ist dann Vergewaltigung und sexuelle Nötigung gar nicht unbedingt einschlägig, sondern speziell gegen Kinder, weil da dann nochmal die Gesetzgebung gesagt hat, okay, das ist nochmal schlimmer, wenn es gegen Kinder und Jugendliche ist. Dafür machen wir nochmal eigene Straftatbestände. Genau. Aber auch da, also wenn man nicht weiß, an wen man sich wenden kann, an wie das jetzt alles weitergeht, ich würde allen sagen, meldet euch trotzdem, weil wir helfen ja auch organisatorisch. Also wenn ihr keine anderen AnsprechpartnerInnen habt, meldet euch, kommt vorbei, wir suchen zusammen dann nach Anwältinnen. Also ich kenne das nur von mir, ich finde das wahnsinnig überfordernd, zu googeln, keine Ahnung, was google ich? Also da fängt es ja schon mal an.
Ja.
Deswegen würde ich da alle ermuntern, kommt trotzdem vorbei. Wir können euch dann nicht speziell auf euren Fall irgendwie sagen, dass das, keine Ahnung, wie das ausgehen wird oder welche Straftatbestände oder so erfüllt sind. Aber wir können euch eben da organisatorisch helfen, jemanden zu finden, der Bescheid weiß.
Ja.
Genau.
Super. Danke dir. Gibt's bei dem Fragenkomplex noch was, wo du sagen würdest, das wäre dir noch wichtig, das zu benennen oder dir oder andersrum, wie unterscheidet man das? Kann man als Laie da was unterscheiden oder ist das alles am Ende Ermessen des Richters, der Richterin, der Chefinnen, wie, ja, wo ein Tatbestand einsortiert wird?
Ich würde sagen, man kann das auch eigentlich ganz gut selber verstehen, wenn man sich das mal durchliest. Also wenn man sich das durchlesen möchte, vielleicht besser gesagt. Und es steht auch immer sehr gut, finde ich, eigentlich drin, wie schlimm bestraft wird. Und je mehr bestraft wird, desto schlimmer wird es, also desto schlimmer ist die Tat am Ende. Und das kann man, finde ich, ganz gut auch lesen. Trotzdem ist dieser Paragraph total verwirrend und gerade jetzt nochmal diese 2016 gab es ja diese große Reform vom Sexualstrafrecht, um eben diese Nein heißt Nein-Regelung einzuführen. Ja, Nein heißt Nein. Ich war gerade verwirrt. Aber genau, und deswegen ist das nochmal verwirrend. Aber ich würde sagen, man kann das ganz gut selber lesen, wenn man sich dafür interessiert. Würde ich allen empfehlen, das einmal den 177 sich durchzulesen. Ich finde es sehr spannend. Aber ich studiere es ja auch, also, aber ich habe es studiert.
167, Leute. Also wer ein bisschen lesen kann und will, there you go.
Aber der 177, der ist der Wichtige.
177, okay.
Genau.
Du hast es auch gerade schon kurz angerissen. Na, nur Nein heißt, also Nein heißt Nein, ne? Also das ist ja, magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Das ist ja auch im Prinzip in den letzten Jahren ganz viel, ich sag mal, durch die Medien gegangen, gerade auch durch die Social Media Bubble, ne? Was ja irgendwie anfangs einfach in Anführungsstrichen Claim war, ne? Ein aktivistischer Claim, Nein heißt Nein. Hat sich dann irgendwie tatsächlich in die juristischen Bücher rein bewegt, ne? Was ist da passiert? Vielleicht das, was du vielleicht auch, genau, was so in deinem Feld ist, du erzählen kannst und magst.
Ja, ich finde das total spannend. Wir hatten dazu auch von einer Professorin im Zuge unserer Ausbildung eine Vorlesung, aber beim allerersten Ausbildungswochenende war das. Und sie hatte darüber auch gesprochen, weil sie auch international viel macht und sich so die verschiedenen Rechtsordnungen anschaut. Und sie gar nicht versteht, wieso wir in Deutschland diese Regelung so haben. Weil, also, es ist nicht so schwer und so diese ganzen Argumente, die aufkommen, dass man ja dann einen Vertrag unterschreiben müsste oder so, das ist kompletter Blödsinn. Also, ich denke mir immer, denk doch mal also 2 Sekunden musst du ja nur nachdenken und einfach einmal nachfragen, hey, ist das gerade okay für dich? Und wenn kein Ja kommt, aufhören. So einfach ist es ja eigentlich. Und also gerade in der Juristerei verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wieso sich da so gegen gesträubt wird. Aber gut, ich meine, Politik und Jura hängt ja auch einfach super viel zusammen. Und wenn man sich anschaut, wie auch Merz im Bundestag diskutiert hat, als die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. Da gibt es so YouTube-Clicks, die auf jeden Fall sehr frustrierend, bestürzend, beängstigend alles sind.
Ja.
Wundere ich mich gar nicht, dass das in Jura auch so konservativ noch gesehen wird, dass das ja erkennbar sein muss. Und also irgendwie, ja, ich kriege einfach Bauchweh, muss ich sagen, wenn ich das so lese und nicht verstehen kann, wie Vor allem diese Männer, die ja hauptsächlich die Gesetzestexte machen, sich so sehr dagegen sträuben, was Frauen sagen.
Ja, oder ja, Konsens als Rocket Science und naja, im Nachhinein und weiß ich ja nicht und ja, voll.
Ja, und ich glaube, also viele dieser, ich sag mal, Vergewaltigungsmythen haben ja auch im Strafprozessrecht und auch in der Juristerei sind die ja total verankert. Und das ist ja auch total logisch, weil Jura machen ja auch nur Menschen und Menschen sind nie vorurteilsfrei. Aber man kann sich ja seine Vorurteile und seine stereotypischen Vorstellungen bewusst machen und dann aktiv dagegen arbeiten. Aber dafür brauchst du halt mehr Schulungen in dem Bereich, die dann vielleicht auch mal verpflichtend sind, dass da ein bisschen umgedacht wird. Und
Ja.
da sehe ich wirklich auch ganz, ganz großes Problem, wie viele Männer einfach da sitzen. Also sowohl in meinen Vorlesungen sind hauptsächlich dozierende Männer, und die forschen ja zu Jura und Rechtswissenschaften. Die Gerichte sind mittlerweile ganz gut hälftig besetzt, aber in den oberen Rängen sitzen auch hauptsächlich wieder Männer. Und dann wundert mich so ein Strafrecht auch nicht mehr ganz so doll. Und in der Politik ja auch. Also ich finde, es werden ja immer mehr Männer. Es soll gar nicht so klingen, dass ich so gegen Männer bin.
Nee,
Aber
genau, das ist
ja.
es ja auch nicht, ne? Also wir finden ja auch nicht Männer doof, sondern eben das Patriarchat und den
Genau.
Bias, den man ja dann auch hat. Und ja, genau, da sind wir ja wieder bei dem Ding. Auch wir sind ja nicht, also auch wenn wir feministisch sind, sind wir ja nicht losgelöst irgendwie da, ne? Also auch wir sind sexistisch, auch wir sind rassistisch, ne? Es geht ja darum, sich dessen bewusst zu machen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert sind. Genau. Und genau, keine Kritik an den Männern in den Rängen, sondern nur einfach nur mal wieder strukturell auffällig, dass es Männer in den höheren Rängen sind, die dann eben auch die Gesetze machen und ja, wir dann eben teilweise seltsame Argumentationen sehen. Wen
Ja.
das Video interessiert, wer es an wem es vorbeigegangen ist, 1997, Friedrich Merz, kann man googeln, Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe, findet man sehr schnell, weil ja im Prinzip alle Bundestagsdebatten aufgezeichnet werden und man da eben in den Archiven offiziell das Material sehen kann. Und es ist beängstigend, wer alles damals dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird. Und wie viele Namen davon heute noch bekannt sind und in Position sind. Das finde ich immer wieder sehr gruselig.
Total, total. Und ich finde, also die Menschen, die so gestimmt haben, gruselig genug. Die Menschen, die dann öffentlich ihre Argumente vertreten haben und die bis heute nicht zurückgenommen haben, finde ich total beängstigend.
Super.
Also, ich weiß nicht, man kann ja mal Blödsinn gesagt haben, man kann ja auch mal was Falsches gesagt haben. Wir sind ja alle nur Menschen, Fehler passieren. Aber dass man sich dann nicht hinstellt und sagt, hey, sorry, ich habe damals richtig Scheiße erzählt, das ist nicht mehr meine Meinung, finde ich, ist eigentlich das Mindeste.
Ja. Voll. Und damit mache ich gerade nochmal einen Dreher zurück zu unseren Fragen. Also, du hast uns gerade erzählt, ne, dass durch die Reform 2016 im Prinzip zumindest mal das Nein heißt Nein in unser Gesetz reingekommen ist, ne, dass erkennbar sein muss, dass man irgendwie Nein gesagt hat. Und jetzt kommen wir natürlich auf die andere. Ich sag mal, dass der nächste evolutionäre Schritt, was ja auch im Aktivismus ganz viel da ist, ja heißt ja. Ne? Also was ist denn mit Situationen, in denen ich im Freeze bin, in denen ich erstarrt bin, in denen ich nicht Nein gesagt habe, nicht Nein sagen konnte? Wie wird das denn juristisch bei uns in Deutschland mit unserer aktuellen Gesetzgebung einsortiert?
Genau, also seit 2016 ist keine körperliche Gegenwehr mehr nötig. Und wichtig ist da vielleicht so ein bisschen, In Jura hat man immer diesen Vorsatz. Also gerade im Strafrecht und im Sexualstrafrecht, meine ich, wird immer daran der Maßstab genommen, ob ein objektiver Dritter, also nicht der Täter oder die Täterin, sondern ein objektiver Dritter hätte erkennen können, dass du das gerade nicht möchtest. Und das muss nicht verbal erfolgen, also du musst nicht Nein sagen, aber wenn du zum Beispiel weinst, ist das bei einem objektiven Dritten jetzt klar erkennbar gewesen, dass du das nicht wolltest oder nicht? Das ist so ein bisschen der Maßstab, den wir heute haben. Und dann wird trotzdem auch bestraft. Und zwar genauso wie, wenn ich Nein gesagt habe, wenn ich nicht konnte. Das ist auch im 177 Absatz 2 Nummer 1, steht das auch drin. Also wenn man das zum Beispiel aufgrund von körperlicher oder psychischem Zustand nicht kann, weil das eingeschränkt ist, warum auch immer, dann ist es trotzdem strafbar. Und genau, erstmal soweit.
Okay, das heißt, wir haben Kriterium, hätte das jemand von außen erkennen können und es ist nicht mehr, ich sag mal, das, was früher da war, dieses, da muss Gewalt angewendet werden und es muss körperlich sein, damit genau, dass das überhaupt zählt juristisch.
Genau, ja.
Okay. Damit haben wir die Frage auch, oder?
Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass auch diese schutzlose Lage, das sind alles, finde ich, so ein bisschen undefinierte Begriffe. Also was ist das jetzt genau? Und da gibt es super viel Rechtsprechung, die das in den letzten Jahren verfestigt hat, was darunter fällt. Und da ist eben auch wieder dieses Ding von wegen Einzelfallentscheidung. Also da kann man nicht 100% die Antwort geben, aber im Vergleich zu vor 2016 sind jetzt auf jeden Fall so diese Freeze als Reaktion mit abgedeckt oder soll mit abgedeckt sein. Manchmal wird das dann nicht mit bestraft, aber in der Regel ist das jetzt auch strafbar.
Okay. Was mir gerade noch kommt, ist, wir sprechen ja jetzt über Gesetzesänderungen, aber wenn Dinge vor 2016 passiert sind, ist es ja so, dass quasi immer das Strafgesetzbuch gilt, das aktuell war zu der Tat, oder?
Genau, ja.
Okay.
Das ist das Rückwirkungsverbot, heißt das.
Guck mal, wieder ein neues Wort gelernt. Okay, und dann haben wir ja quasi noch die ganz große Frage, die ja auch damit einhergeht, ne? Das Problem, dass man ja in der Regel alleine ist, ne? Also sexualisierte Gewalt passiert ja in der Regel im 1:1. Es gibt keine Zeugen, in dem Moment war kein Dritter dabei. Ja, ich glaube, die Frage kann man so gar nicht beantworten. Trotzdem kriegen wir sie ganz oft. Und deswegen wollte ich sie auch einfach mal zu dir rüberwerfen, gucken, was du und was ihr vielleicht auch da als Verein so sagt. Ne? Lohnt es trotzdem anzuzeigen, ne? Lohnen in Anführungsstrichen, auch wenn es Aussage gegen Aussage wäre?
Ja, die Frage finde ich tatsächlich total schwierig, weil ich finde, dieses Lohnen bringt irgendwie eine Wertung mit rein. Aber also meine intuitive Antwort, als ich das gelesen habe, war, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich immer. Weil ich glaube, und das ist jetzt losgelöst von der psychischen Seite erstmal, sondern nur von dem juristischen, würde ich sagen, es lohnt sich immer, weil ja, es ist häufig Aussage gegen Aussage. Aber ich habe ja recht. Also das muss natürlich vor Gericht bewiesen werden und die machen dann diese aussagepsychologischen Gutachten und prüfen, ob meine Aussage jetzt glaubwürdig war oder nicht. Aber ich bin der Meinung, nur wenn Fälle angezeigt werden, kann sich was weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das für die Menschen, die jetzt gerade Anzeige erstatten, auch total hart ist, weil das psychisch total belastend ist, weil man ganz oft erzählen muss, was einem passiert ist, weil dann die Aussage auf die Glaubhaftigkeit eben überprüft wird und man erstmal so diese Nullhypothese heißt es. Also erstmal geht das Gericht davon aus, dass das nicht stimmt, was du sagst. Allein das ist ja eine totale krasse Situation, finde ich, dass ich ja die Wahrheit sage und mir wird aber erstmal nicht geglaubt, sondern ich muss das quasi beweisen.
Ja.
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt diese psychische Komponente rausnehme, was natürlich nicht geht, das ist mir auch bewusst, aber ich glaube, wir können nur eine Veränderung bewirken, wenn wir darauf aufmerksam machen. Und dazu gehört, Anzeige zu erstatten. Und nur weil es schwer ist zu beweisen, heißt es ja nicht, dass es unmöglich ist. Und keine Zeugen, es stimmt ja auch nicht so ganz, weil die betroffene Person ist ja auch nur Zeugin. Mhm. Aber es gibt wenig andere Beweise, sage ich mal. Aber genau, deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig zu beantworten und würde auch da sagen, je nachdem, wie man sich selber damit fühlt, weil im Endeffekt ist das Wichtigste, dass die Betroffenen lernen, das heißt lernen, damit umzugehen, aber damit leben. Und wenn einem wichtig ist, das vor Gericht zu bringen, würde ich das immer unterstützen. Wenn man aber sagt, okay, mir geht es psychisch überhaupt gar nicht gut, ich brauche noch Zeit, dann würde ich sagen, hey, gar kein Stress, mach eine anonyme Spurensicherung, das kann man machen. Dann können vielleicht, je nachdem, was für ein Fall ist, Sperma fest gesichert werden, kann erstmal gespeichert werden, andere, keine Ahnung, Hautpartikel, Haare, was auch immer, kann erstmal festgehalten werden. Verletzungen werden dokumentiert, wenn es Verletzungen gab. Das kann man alles dokumentieren lassen und sich dann, wenn man sich 2, 3 Jahre später entscheidet oder auch nicht entscheidet, das ist ja vollkommen egal, aber sollte man sich dafür entscheiden, dann kann man das immer noch machen und dann hat man auch ein paar mehr Beweismittel. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer eine anonyme Spurensicherung empfehlen. Und ja, also ja, ich glaube, ich kann mich nur wiederholen. Ich würde mir wünschen, dass es einfacher wäre, weil bei einer Körperverletzung würde man ja überhaupt gar nicht drüber nachdenken, ob man das jetzt anzeigt oder nicht. Und mir tut das immer total weh, dass man da jetzt so drüber nachdenken muss.
Ja.
Das finde ich total schrecklich. Da zeigt sich ja schon, was in diesem System was verkehrt läuft.
Voll.
Ja, eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, und ich glaube, das ist aber auch notwendig an einigen Stellen. Ne? Deswegen, ich finde das total wichtig, dass du auch einen schönen Vergleich, den du da gerade nochmal gezogen hast, ne? Die Metapher zur Körperverletzung, weil nichts anderes ist das ja und eigentlich ja noch eine in Anführungsstrichen schlimmere Körperverletzung, weil es einfach sehr, sehr intim ist, ne? Eine sehr, ja, Punkt, so, und dass man bei, ne, wenn mich jemand schlägt, ich dann nicht lange drüber nachdenke, ob ich jetzt schuld war und ob man mir glauben wird und so weiter, aber genau, bei sexualisierter Gewalt schon. Hm?
Ja, genau, und das finde ich wirklich total traurig, dass das so sein muss, was ja also nicht sein müsste.
Ja. Was ich vielleicht noch mit reingeben würde zum Thema sich lohnen, ne, da hast du ja auch schon gesagt, das ist eine Wertung. Und gleichzeitig ist ja da auch die Frage, was bedeutet für dich, ne, der Mensch, die du für uns vielleicht gerade zuhörst und dich fragst, wird es sich für mich lohnen? Was bedeutet lohnen für dich? Ne? Möchtest du, dass der Mensch ins Gefängnis kommt? Dann, ich sag mal ganz platt und Feline widersprich mir da gerne, lohnt sich die Anzeige vielleicht eher nicht, weil die Wahrscheinlichkeiten eher gering sind, wenn ne, viele Dinge nicht gegeben sind, wie Beweise und so weiter. Möchtest du das Dunkelfeld erhellen? Du möchtest quasi eine Anzeige machen, damit eine Zahl mehr in der Statistik ist. Lohnt sich das zu 100%? Ja, möchtest du, dass du was gesagt und getan hast? Ja, dass du quasi in eine Aktion kommen konntest, dann lohnt es sich. Möchtest du vielleicht auch einen nicht juristischen Weg gehen, ne? Dann sind wir weg vom Anzeigen hin zu, möchte ich meinem Umfeld erzählen, was da passiert ist und wer das war, damit dieser Mensch vielleicht keinen Zugriff mehr auf andere Kinder oder junge Erwachsene hat. Ja, dann lohnt sich das vielleicht auch wieder. Und natürlich ist aber auf der Gegenseite die Waage, die du ja auch gerade angesprochen hast, Felina, mit dem, was kann ich halten? Ne, wie viel Kapas habe ich? Wie geht's mir psychisch, mental? Weil es natürlich auffühlend ist, ne, wie viel Ressourcen habe ich um mich herum? Habe ich TherapeutInnen, FreundInnen, Familie, Menschen, die mich halten, wenn es denn dann crasht und plötzlich, ich sag mal, PTBS-Symptome einkrachen und ich plötzlich irgendwie Trauma, Flashbacks und Dinge habe? Na, und da ja ist das Lohnen vielleicht auch ein Abwägen der, ja, der Dinge, die ich möchte und der Dinge, die ich kann.
Ja, da hast du voll recht. Und ich finde es auch voll gut, was du am Anfang gesagt hast, dass man für sich selber überlegen kann, wohin möchte ich oder was tut mir gut und was will ich damit erreichen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, die man sich stellen sollte. Mhm. Und ich würde auch noch vielleicht hinzufügen, dass auch, wenn man eine Anzeige jetzt stellt und das führt nicht zu einer Verurteilung, dann hat die Polizei aber nach wie vor diese Akten. Und wenn der Täter das dann nochmal macht oder in der Zukunft das noch öfter passiert, dann helfen so Akten total, um spätere Aussagen von anderen Betroffenen zu stützen.
Ja.
Weil dann schon häufiger einfach die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde, weil dann schon mehr Leute mal was gesagt haben. Und leider ist es noch so, dass es häufig hilft, wenn es mehr Menschen sind.
Ja.
Deswegen wird dann Täterprofil klarer und künftige Ermittlungen werden eben leichter.
Paul, danke dir.
Ja, danke dir. Ich finde, du hast das gerade auch sehr schön zusammengefasst.
Danke.
Das war's mit dem ersten Teil dieser unglaublich wertvollen Podcast-Folge. Übermorgen geht es weiter mit dem zweiten Teil. Da sprechen wir unter anderem über Verjährungsfristen, über psychosoziale Prozessbegleitung, über Nebenklageverfahren. Wie funktioniert das? Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten habe ich? Wie bereite ich mich gut auf eine Anzeige vor? Welche Schutzmaßnahmen gibt es? Wie ist das, wenn ich mir das nicht leisten kann, einen Anwalt, eine Anwältin zu holen? Wie ist das mit der Aussage vor Gericht? Also ganz, ganz viele der Fragen, die ihr uns über die Jahre eingeschickt habt, behandeln wir auch in der nächsten Folge. Schalt ein, wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Wir freuen uns, wenn du uns supportest, wenn dir die Podcast-Folge geholfen hat, wenn du die weiterleitest, wenn du uns eine Sternenbewertung dalässt, wo auch immer du gerade den Podcast hörst, oder einen Daumen hoch. Und vielleicht magst du auch auf unserer Webseite survivorqueens.de vorbeischauen und eine Spende dalassen. Das hilft uns sehr, als gemeinnützige Organisation diese Arbeit weitermachen zu können. Survivor Queens.
Preis wird reden.